Sein letztes Beispiel von repressiver Toleranz, wie es der Marcuse besser nicht hätte haben können, ist vor 3 Wochen oder sowas gab es einen Zwischenfall bei einem Vortrag von Donald Rumsfeld. Während eines solchen Vortrags ist ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter, der sich mit der Sache sehr, sehr gut vertraut gemacht hat, aufgestanden und hat ihn gefragt, warum er gelogen hat und warum er diese und diese Falschheiten gesagt hat. Und an dieser Stelle sind die Saalordner bereits aufmarschiert, um den um den Mann aus dem Saal zu tragen, worauf der Donald Rumsfeld von vorne gesagt hat, sie sollen ihn zu Ende reden lassen. Ist nun auch unterschiedlich, kann man sozusagen auch unterschiedlich betrachten. In der Regel, also normal würde ich sagen, ist es eine kluge Verhaltensweise, weil es gibt noch viel mehr Aufruhr, wenn die Kameras ihn zeigen, wenn er abtransportiert wird. Und insofern hat das also diesen Charakter von repressiver Toleranz. Man sollte das aber auch wiederum nicht zu kritisch sehen, weil die Möglichkeit, Widerspruch zu artikulieren, ist tatsächlich angewiesen auf einen Toleranzspielraum, der nicht unbedingt ein repressiver sein muss. Ich nenne das nur jetzt als Beispiel, damit Sie quasi eine gewisse Aufmerksamkeit entwickeln für diese Art von Phänomenen.
Das ist ja das Positive am US-amerikanischen System, dass die ja wirklich diese totale Meinungsfreiheit haben, wo man alles sagen darf und darum praktisch nie diese Gruppen für sich beanspruchen können, dass sie aus der Gesellschaft rausgedrängt werden. Also wie jetzt bei uns, wo es zum Beispiel ein Wiederbetätigungsverbot gibt, wo sich fragen lässt, wie sinnvoll ist das und ob man dann praktisch diesen schon ausgegrenzten Leuten noch mehr Antrieb gibt praktisch. Und ich denke, das ist auch der Punkt, warum sogar ein extrem Linker wie der Chomsky meint, für ihn ist die USA immer noch das beste Land zu sein, weil es dort eben diese Meinungsfreiheit gibt. Und es ist ja auch ganz spannend, dass die USA intern relativ wenig Konflikte hatten in den letzten, also seit dem Bürgerkrieg, dem letzten großen. Weil, und eben meiner Meinung nach auch, weil diese Positionen einfach gehört werden und weil man sich dadurch auch einem Diskurs stellen muss um diese Positionen und dadurch auch eigentlich die Möglichkeit hat, diese aufzulösen.
Also ja und nein. Erste Bemerkung dazu, wenn Sie sich jetzt das von der Wendy Braun anschauen, dann gibt es eine Reihe von Argumenten aus der gegenwärtigen US-amerikanischen Öffentlichkeit, die woanders hinweisen. Aber ich werde dann gleich nochmal sagen.
Ja. Umgekehrt wäre das auch eine raffinierte Beruhigungsstrategie, um eben die Leute das sagen zu lassen, aber keine wirklichen Konflikte aufkommen zu lassen, weil die Leute können sich eh öffentlich abreagieren quasi und können das eh sagen. Also gerade in der Interpretation der repressiven Toleranz wäre das Beispiel für repressive Toleranz. Ein System aus repressiver Toleranz.
Ich denke mir halt das Problem, indem man jetzt Positionen verteufelt, die moralisch wirklich nicht, aber zum Beispiel nationalsozialistisches oder rassistisches Gedankengut, ist es so, wenn man dieses Wiederbetätigungsverbot hat, dass die Leute, die meisten das wahrscheinlich nicht mehr klar aussprechen würden, dass aber natürlich dieses Gedankengut immer noch da ist. Und gerade dadurch, dass das nicht mehr artikuliert werden darf, irgendwie sich dauernd wieder wachruft und das aber auf eine Art, dass das dann nicht mehr explizit klar ist, dass es überhaupt noch dieses Gedankengut ist. Und dieses Verdrängen, dieser Verdrängungsmechanismus ist ja sehr problematisch, weil das dann wirklich macht, was es will. Und man sich aber gleichzeitig eben diesem Diskurs darum nicht mehr stellen muss.
Das gibt mir Gelegenheit, ein bisschen vorzugreifen auf Sachen, die ich vorbereitet habe, die Sie dann da auch sehen werden. Gerade das, was Sie jetzt mit dem nationalsozialistischen Gedanken gut auch sagen. Ich denke tatsächlich, aus historischen Gründen hat sich das in den USA anders entwickelt als in Europa. Die Wendy Braun spricht davon, dass die große Geste der Freiheit und der Toleranz in den USA mit Begründung, mit der Verfassung und so weiter, klammern wir mal die Sklaverei aus, in Wirklichkeit darauf hinausgelaufen ist, dass hochsektiererische Gruppen sich gegenseitig die Erlaubnis gegeben haben, nebeneinander zu bestehen, weil genügend Platz da war. Ja? Also New England, die Puritaner, wie sie nennt Hester Prynne, das ist das Scarlet Letter, nicht, von Hawthorne. Die Puritaner waren ja extremst regulierte und regulative, in sich repressive Gruppen, eine Gruppe, die andere religiöse Gruppen im Sinne der friedlichen Koexistenz sozusagen zugelassen hat, solange sie ihnen nicht in die Kreise hineinkommen. Und die Entwicklung in den USA ist dadurch geprägt gewesen, dass eben mit genügend Land und genügend Ausbreitungsmöglichkeiten sich solche Nester überall verteilen konnten und diese Nester dann auch die Artikulationsfreiheit hatten, im Gegensatz zu den europäischen Zuständen, wo sich in der Reformation die entsprechenden Kategorien von Staat, Gemeinde, Land, Landesfürsten und so übereinander gelagert haben und dann eben zu diesen zwanghaften Entflechtungen und Desegregierungen geführt hat. Ein schönes Beispiel, ein wirklich schönes Beispiel dafür ist genau auch der Umgang mit nationalsozialistischen Gedankengut. Und da würde ich das so exemplifizieren. Vor einiger Zeit habe ich einen Dokumentarfilm gesehen über die US-amerikanische Nazi-Partei. Und die US-amerikanische Nazi-Partei, die hat eben ihre Treffen irgendwo in Montana oder sonst wo mit den entsprechenden Insignien und den entsprechenden Musikstücken und Reden und so weiter. Und wenn man ein bisschen trickreich als Journalistin ist, kann man das sogar noch filmen. Man soll es ihnen nicht irgendwie sagen, dass man gegen sie ist, weil dann werden sie ein bisschen scheu. Aber in jedem Fall findet das statt. Und es ist gestattet und es lassen sich, die Sachen sind verkaufbar. Man kann die Hakenkreuze übers Internet kaufen, etc. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, und das passt mit dem zusammen, was ich vorbereitet habe, ist im europäischen und insbesondere im deutschen Bereich will ich da doch jetzt kurz darauf verweisen, was ich Ihnen da bei der Frau Gagliotti hingeschrieben habe. Dieses hier. Sind Sie mit dem vertraut? 1828. Das ist ein typischer Fall von dem, was Sie angesprochen haben, mit verdrängt und verschoben. Also das sind die Buchstaben des Alphabets und 88 heißt Heil Hitler. So habe ich Sie verstanden, dass Sie darauf hinweisen wollen, an dem Punkt, an dem man nicht einen Popsong, einen Punksong oder sonst was mit Heil Hitler komponieren kann, an dem Punkt verschiebt sich das in eine Zeichenwelt anderer Art. Das ist nicht so, dass das verschwindet, das ist alles noch genau da, aber es wird an dieser Stelle nicht mehr so angreifbar. Es gerät sozusagen außer Kontrolle. Der Grund, warum ich auf diese Sache gekommen bin, ist, weil, also das muss ich jetzt sehr, sehr, sehr vorsichtig sagen, weil ich in der Debatte um den Schleier ein ähnliches Strukturproblem sehe. Also mir geht es jetzt wirklich nur um das politische Strukturproblem, nämlich wie gestattet und wie belastbar ist der Schleier. Und ein Argument für die Wahl des Schleiers, also für die Freigabe des Schleiers, ist die zu sagen, es handelt sich um persönliche Einstellungen, in die der Staat nicht hinein regieren soll. Solange das Zeichen sind, die niemanden anderen bedrohen, muss eine liberale Gesellschaft diese Zeichen anerkennen. Und wir können nicht wissen, welche Einstellung, welche möglicherweise staatsfeindliche oder nicht staatsfeindliche Einstellung sich dahinter verbirgt. Deswegen müssen wir die Finger davon weglassen. Dieses Argument kann nicht nur so parteilich eingesetzt werden, dass es für die Muslimas gilt in den Schulen, sondern dieses Argument muss muss auch an der Stelle sozusagen passen. Ja? Es muss sozusagen, also für eine liberale Gesellschaft gehört an der Stelle ein Argument her, das verdeckte Zeichen einer nationalsozialistischen Gesinnung, ähnlich, also Zeichen einer nationalsozialistischen Gesinnung, Zeichen, bei denen etwas sowas im Hintergrund steht, auf eine ähnliche Art und Weise behandelt, wie Zeichen einer Minderheitenreligion oder sowas ähnliches. Ne? Und das ist jetzt nur ein Hinweis darauf, dass dieses Problem, wie geht man mit öffentlichen Äußerungen um und wie schnell reagiert man paternalistisch, verfassungsrechtlich in dem Fall. Nicht? Hat man eine Vorstellung von Verfassung aus der deutschen Geschichte heraus natürlich verständlich, die das ausgesprochen untersagt? Oder hat man eine Auffassung von Verfassung, die an der Stelle doch sozusagen um vieles mehr koexistierend toleriert. Ich war jetzt an der Stelle, wo ich darauf hinweisen wollte, dass die Position von Wendy Brown eine nicht ganz so positive Bilanz zieht über die US-amerikanische Wirklichkeit. Schauen wir uns das mal an. Ich lese Ihnen einfach ein paar Sätze vor. Da kommt also jetzt die Toleranzkritik so voll zum Tragen. Erstens schafft die Verlagerung von Sinn in den Bereich des individuellen, privaten und nichtpolitischen und die Abtrennung des Staates, des formalen Ortes der politischen Gemeinschaft, von Fragen kollektiver Überzeugung, die über die abstraktesten Verfassungsprinzipien hinausgehen, unweigerlich lokale Orte der Wahrheit, die letztlich überfrachtet werden. Was sie also meint ist, wenn man nicht im öffentlich-politischen Diskurs Wahrheit reklamiert, sondern sagt, die Wahrheit findet letztlich statt in den lokalen Diskursen und dort haben wir das Gewicht und im öffentlichen Raum müssen wir uns bloß arrangieren im Sinn eines Modus Vivendi von John Rawls. Wenn wir das sagen, dann passiert das Folgende. Der Staat rückt in die Richtung technokratisch und bürokratisch. Der muss das nur verwalten. Der Staat verwaltet quasi die Pässe und verwaltet vielleicht den Straßenverkehr oder sowas ähnliches. Und alles, was wichtig ist, ist nicht Frage des Staates, sondern ist Frage der lokalen Orte der Wahrheit. Und was dann dort passiert, in den lokalen Orten der Wahrheit, ist ein umso stärkeres Betonen und fast schon Wuchern von antagonistischen Überzeugungssystemen. Das heißt, der Verzicht des Staates auf die regulativen Eingriff an der Stelle provoziert geradezu die verstärkte Identitätsbildung im Lokalbereich und das wiederum führt dazu, dass Fragestellungen wie Abtreibung, Homosexualität und Todesstrafe deswegen zunehmend schlecht öffentlich zu diskutieren werden, weil es keinen Standard des öffentlichen Diskurses mehr gibt, sondern weil das in der Öffentlichkeit nur mehr das Aufeinandertreffen von Überzeugungssystemen, von Mord oder Nichtmord ist, sodass dem Staat kommt quasi die Rolle zu sagen, okay, wir schicken dort die Polizei hin, damit sie die nicht umbringen. Ja? Wir schicken, weil wenn man es also scharf jetzt zuspitzt, nicht? Wenn Abtreibung Mord ist, dann muss man Mörder davon zurückhalten, ihren Mord zu begehen. Und zwar auch, wenn es notwendig ist, durch körperliche Gewalt. Und diese Art von Logik, die ja in den USA durchaus an einigen Stellen durchgeschlagen hat, die kann der Staat dann vielleicht gerade noch bremsen, indem der Staat da die Polizei dazwischen stellt. Aber es steht dem Staat kein Diskurs zur Verfügung, an dieser Stelle zu dem beizutragen, was ein Overlapping-Konsensus sein könnte. Nicht? Ich meine, wenn Sie sich die Passagen von der Wendy Braun durchlesen, dann wird Ihnen eines recht rasch deutlich werden, was ich mir nicht wirklich erklären kann. Sie geht an keiner Stelle auf den John Rawls ein, also sie schreibt da vollkommen quer zum John Rawls und vor allem schreibt sie quer zu diesen, wie wir gesehen haben, schwierigen und durchaus auch umstrittenen Versuchen von John Rawls, einen Mittelweg zu finden. Nicht? An der Stelle lernt man ihn wirklich auch noch doppelt schätzen. Nicht? Einen Mittelweg zu finden dazwischen, auf der einen Seite zu sagen, wir haben die liberale Gesellschaftsauffassung und die ist normativ für alle und die müsst ihr eigentlich festhalten und auf der anderen Seite zu sagen, die Sache zersplittert sich so in die einzelnen Überzeugungssysteme, sodass die Öffentlichkeit völlig ausgedünnt ist. Es ist natürlich damit zu rechnen, dass die Wendy Braun sagen wir, einen recht zugespitzten und wahrscheinlich nicht unkorrekten Einstellung, eine nicht unkorrekte Einstellung zur gegenwärtigen Zustand und zur gegenwärtigen Diskussion in den USA hat. Gehen wir hier nochmal weiter. Diese Überfrachtung lokaler Orte der Wahrheit trägt also zu einer Organisation des gesellschaftlichen Lebens anhand lokaler Identitäten bei, die auf Merkmalen wie Ethnizität oder Geschlecht beruhen und sich in angeblich unterschiedlichen Überzeugungsstrukturen ausdrücken, die diesen Merkmalen korrespondieren sollen. Hier kommen in den Stellungnahmen, die ich Ihnen da jetzt vorstelle, auch wirklich antagonistische, gegensätzliche Positionen zur Sprache, was für die Wendy Braun ein Kritikpunkt ist, nämlich die Organisation des gesellschaftlichen Lebens anhand lokaler Identitäten, dass man also fixiert wird auf dieses lokale Überzeugungssystem, dass man also die Öffentlichkeit ausdünnt und die lokalen Überzeugungssysteme stark macht. Das ist in einer Weise genau das, was die Anna Galeotti aus europäischer Sicht für wünschenswert erachtet und was sie vorschlägt. Der Vorschlag von Galeotti in der Schleierdebatte besteht darin, die Problematik der Toleranz dadurch zu sozusagen entschärfen genauer zu fassen und präziser zu machen, dass man die Anerkennung lokaler Identitäten mit hineinnimmt in den Toleranzbegriff. Dass man also anerkennt, um es sozusagen kurz zusammenfassend vorwegzunehmen, dass man anerkennt, dass das Tragen des Schleiers nicht so etwas ist wie das Tragen eines ulkigen Hutes, das ist sozusagen ihr Ausdruck, dass man, wenn jemand in die Schule kommt und einen Irokesenschnitt hat vielleicht, nicht, oder was immer sonst für Aufregung sorgen kann oder gesorgt hat, sie sagt eben einen ulkigen Hut, das Tragen eines ulkigen Hutes ist ein Zeichen auf einer sehr flachen Ebene und wird von der liberalen Gesellschaft in der Regel auch akzeptiert. Das Tragen des Schleiers ist nicht gleich dem Tragen eines ulkigen Hutes, weil das ein Zeichen ist, dass eine soziale logische Infrastruktur hat, würde ich mal sagen. Die Infrastruktur, die logische, verstehensmäßige Infrastruktur des Tragens des Schleiers, die das unterscheidet vom Tragen eines ulkigen Hutes, ist eben, dass sich im Tragen des Schleiers eine viel reichhaltigere, verzweigtere, historisch gewachsene Position, gesellschaftliche Position der Trägerinnen des Schleiers verbirgt. Und die Deutung von Galeotti ist jetzt die, dass worum es da geht beim Tragen des Schleiers ist, die Kundgabe einer solchen Infrastruktur im Zeichen, ich akzeptiere, wenn ich den Schleier akzeptiere, nicht einfach eine ulkige Kopfbedeckung, sondern eine andere Art von Kultur und das ist der Zweck des Tragens des Schleiers in der Öffentlichkeit, so akzeptiert werden zu wollen. Und wenn das der Fall ist, dann plädiere ich für eine Miteinbeziehung lokaler Identitäten in die öffentliche Präsenz. Und das ist etwas, was Galeotti auch tatsächlich tut und wovon Galeotti auch noch zusätzlich sagt, dass es verträglich ist. Es ist verträglich mit Rawls. Es widerspricht nicht dem Neutralitätsprinzip. Da bastelt sie ein bisschen herum an den Begriffen. Man kann die Neutralität, die dem Staat aufgetragen ist, mit ein bisschen trickreichen Argumentationen so ausdehnen, dass man sagt, letztlich dient auch das Akzeptieren dieser sozialhistorischen Infrastruktur einer Neutralität. Das ist also eine Möglichkeit, die Abweichung und die Differenz rein zu beziehen in den liberalen Verfassungskonsens. Und das ist etwas, was die Wendy Braun gerade in Frage stellen möchte. Das zweite Argument, das eine ist also, sind diese lokalen Überfrachtungen. Und das zweite ist jetzt das, was direkt mit dem Relativismus zu tun hat, über den wir schon so viel geredet haben. Also, die Toleranzlehre produziert, obgleich sie zu überbordenden lokalen und zu übertrieben dünnen öffentlichen Wahrheiten führt, im Bereich der moralischen und politischen Wahrheiten zugleich jenen unvermeidlichen Relativismus, den wir bereits als Implikation der durch die Reformation inspirierten Toleranzlehren identifiziert haben. Erinnern Sie sich, John Rawls, es handelt sich nicht um Skeptizismus, das ist das, was er sagt. Nicht? Hier schreibt sie ganz einfach, das bringt einen Relativismus, diese Art von Toleranzlehre. Und worin, sie macht es sehr, sehr plastisch, worin besteht die Gefährdung? Die Paradoxien der Toleranz werden damit gestärkt, nämlich die Wahrheit und das Personensein, die die Toleranzlehre zu schützen sucht, werden im Toleranzdiskurs zu den tiefsten und bedeutendsten Merkmalen des menschlichen Daseins gerechnet. Und doch müssen diese Wahrheit und dieses Personensein in einer begrenzten und privaten Weise gelebt und praktiziert werden. Also diese Spannung, nicht, die wir schon immer wieder mal auch kommentiert haben, Wahrheit Wahrheit gehört wesentlich zur Selbstverständigung von Menschen und wenn man diese Selbstverständigung in den privaten Bereich reinschiebt, dann bleibt einem nichts Nahrhaftes, nichts Produktives in der Konfrontation multikultureller Wahrheitsansprüche auf einen grünen Zweig zu kommen, wenn ich meinen eigenen Zugang zur Wahrheit verliere, dann kann ich die anderen zwar akzeptieren, aber was heißt dann noch akzeptieren? Diese Gedanken habe ich Ihnen mehrfach vorgelegt. Ich will den einen Hinweis da noch geben, dass mir also diese glatte und schroffe Argumentation von Wendy Braun nicht besonders hilfreich zu sein scheint. Es entlarvt sich ein bisschen dadurch, dass sie, also das Erste, was ich gerne sagen würde zu diesem Satz, die Wahrheit wird im Toleranzdiskurs zu den tiefsten und bedeutenden Merkmalen des menschlichen Daseins gerechnet, dass kann man ja durchaus, das kann man ja durchaus so verstehen, wie John Rawls es zum Beispiel nahelegt, dass bestimmte Wahrheiten, obwohl sie unterschiedlich eingebettet sind in unterschiedliche Zusammenhänge, doch für alle Gruppen und Mitglieder einer diversen Gesellschaft einen ähnlichen Plausibilitätscharakter haben. Also, dass ich einen Menschen nicht umbringen sollte und dass ich Leute hindern sollte, andere Leute umzubringen, das könnte man sagen, ist ein Gebot oder eine Wahrheit. Die Wahrheit ist da ein bisschen abgeleitet verwendet, aber es ist ein Gebot und eine Wahrheit, der man zustimmen kann, weitgehend unabhängig von den geschichtlich-religiösen, sozialen Einbettungen, innerhalb derer solche Gebote auftreten können. Und wenn das der Fall ist, dann, wenn das der Fall wäre, dann besteht das Problem gerade nicht darin, dass unsere Wahrheiten lokal so verstreut sind, dass sie sich nicht begegnen können und dass andere Wahrheiten meine Wahrheiten relativieren, sondern dann gibt es eben diese Überlappungswahrheiten. Und insbesondere ist nicht gesagt, dass nicht Leute, die nicht religiös sind, solche Wahrheiten auch akzeptieren können. Und da wollte ich jetzt vorher hin. Der nächste Satz erweist ein bisschen deutlich, also zeigt relativ deutlich, finde ich, dass sie da mit gezinkten Karten spielt, weil was sie tut, ist eine UNO-Erklärung zu zitieren über Freedom of Religion and Belief, und da drin steht, dass die Fähigkeit zum Glauben ein bestimmendes Merkmal der menschlichen Persönlichkeit darstellt und dass Religion oder Glauben für jeden, der sich zu einem von beiden bekennt, zu den grundlegenden Elementen seiner Lebenskonzeption gehört. Und jetzt sagt sie dann darauf auf eine leichte Art und Weise, obwohl es zu den grundlegenden Elementen meiner Lebenskonzeption gehört, muss ich darauf verzichten im öffentlichen Raum. Das ist ein schwarz-weiß Ding, dem ich nicht folgen würde, ganz zu schweigen davon, dass man nicht der Auffassung sein muss, dass das Glauben unbedingt für alle Menschen zu den grundlegenden Bestimmungen der menschlichen Persönlichkeit gehört. Und was tut sie dann? Sie macht in ihrer spezifisch neuzeitlichen Formulierung, nötigt uns die Toleranz somit dazu, das konstitutive Element unserer Menschlichkeit, nämlich den Glauben, privat und individuell zu kultivieren. Das kann sie nicht ernst meinen, würde ich doch glauben. Also das ist eine Zuspitzung der Situation, die nicht wirklich der Sache dient, würde ich mal meinen. Und die weitere Zuspitzung sieht man dann an der Stelle, wo sie ja nochmal kräftig in die Pedale tritt und sagt, die Politik wird notwendigerweise in einem Maß amoralisch oder antimoralisch, von dem Machiavelli nie gewagt hätte zu träumen, und in selbstgerechter Weise relativistisch gegenüber der Wahrheit. Und hier haben sie jetzt, da kommt jetzt die Antwort auf ihre schöne Darstellung der US-amerikanischen Verhältnisse. Die Symptome dieses Zustandes treten in jenen nicht enden wollenden politischen Diskussionen der amerikanischen Öffentlichkeit zutage, die um tiefe moralische Werte und religiöse Überzeugungen kreisen. Über diese Themen kann man jedoch im politischen Diskurs nicht konkret sprechen, ohne den Geist der Toleranz zu verletzen. Also ihre Sicht der US-amerikanischen Situation ist die, dass man hier ohne Ende kontrovers über tiefe moralische Prinzipien spricht und zu keiner Lösung kommt und stattdessen die Ersetzung des religiösen Glaubens durch rhetorisch-strategische politische Ansprüche sozusagen zu betrachten hat. Sprich, wichtig für einen US-amerikanischen Politiker ist, dass er eine Meinungsumfrage hat, wie viele Angehörige welcher Glaubensgemeinschaften in welchem Wahldistrikt sich befinden. Und die politisch-rhetorisch-strategische Situation besteht dann darin, die eigenen Äußerungen darauf abzustimmen, dass das möglichst wenig Widerspruch oder möglichst viel Akzeptanz erzeugt. Das wäre Ihre Deutung der Freiheit des Redenkönnens in den USA. Ich kann mir nicht wirklich ein Urteil darüber anmaßen, aber will nur darauf hinweisen, dass das das Problem ist, mit dem wir zu tun haben.
Ich denke mir, es gibt ein sehr schönes Beispiel, wo man sieht, wie das ausschaut, wenn es eben anders läuft, wenn man praktisch, also am Beispiel von Schweden, das ja der Sozialstaat war und der absolut liberale Superstaat, aber im Prinzip doch ideologisch sehr klar strukturiert war, was es gibt und was es nicht gibt. Und Mittlerweile ist es so, dass Schweden zum Beispiel von Neonazis, die, ich glaube, fast den höchsten Prozentsatz hat. Und zum Beispiel, die haben irrsinnige Probleme mit Satanisten, die ihnen dauernd die Kirchen anzünden und so Sachen. Weil das natürlich alles irgendwo brodelt, das gibt's ja alles. Und dadurch, dass man das nicht offen sagt und dass man das nicht thematisiert, dass es nie diesen Diskurs geben kann, durch den man das auflösen kann oder verschieben kann, jetzt im positiven Sinn, dass es dadurch genau, und zwar ganz auch im Sinn der Psychoanalyse dazu kommt, dass das irgendwo noch herumgeistert und dann auf einmal aus heiterem Himmel aufbricht und keiner mehr weiß, wie damit umgehen.
Also Sie nehmen es im Hinblick Ethnopsychoanalyse zum Beispiel. Ich könnte das jetzt auch gleich zum Anlass nehmen, darauf hinzuweisen, wie die Wendy Braun damit umgehen möchte. Also sie sagt, es geht weniger gut, wenn man die Öffentlichkeit, den öffentlichen Diskurs flach hält und die Lokalisierung an dieser Stelle nochmal extra auflädt. Was man tun muss, und das ist eine Foucault-Anleihe bei ihr, ist eben eine Fertigkeit der Machtdiskurse, Mikropolitik der Macht zu praktizieren. Das ist eine andere Lösung jetzt als die Ethnopsychoanalyse. Das wäre die Lösung, dass man sagt, die Öffentlichkeit und der öffentliche Diskurs werden dadurch gehaltvoller, dass es gelingt, inhaltlich aussagekräftige Debatten zu führen, die antagonistische Momente der Gesellschaft ansprechen und verwickeln in einen Sachzusammenhang. Wo es also nicht so ist, dass man zusammenkommt und sagt, ich sage dir jetzt meine Meinung, wir tauschen unsere Meinungen aus, wir wissen, wir haben uns nichts zu sagen, wir verabschieden uns wieder, gehen in unsere jeweiligen Einzugsgebiete und hoffen, dass dazwischen kein Krieg ausbricht, sondern wir setzen uns zusammen und wir haben tatsächlich gemeinsame sachliche Überschneidungspunkte. Und diese Überschneidungspunkte sind aber keine einfachen Konsenspunkte, sondern die sind umstritten. Und wir wissen, dass es sich hier um Streit handelt und wir entwickeln eine Kultur des Streitens, die uns dazu zwingt, jetzt unsere eigenen Ressourcen mit einzusetzen in ein Einverständnis. Also das Wichtige wäre dann an der Stelle das, dass man sich nicht zurückziehen und zurückfallen lassen kann auf einen intern geregelten lokalen Wahrheitszusammenhang, von dem aus man dann ein paar Kompromisse macht, sondern dass man bereit ist, bis zu einem gewissen Grad in Frage zu stellen, was man selber an Voraussetzungen hat, aufgrund der Vorgabe, dass man mit den anderen eine gemeinsame Sache hat. Sonst hat man keine gemeinsame Sache mit den anderen, nicht? Und mein immer wieder Zurückkommen auf Davidson hängt damit zusammen, dass ich bei Davidson die Konstruktion als sehr, sehr günstig erachte, um zu beschreiben, was das heißen kann, mit dem anderen eine gemeinsame Sache zu haben. Eine gemeinsame Sache zu haben heißt, dem anderen zugestehen, dass sie eine Mehrzahl von Auffassungen, die man selber über etwas hat, teilt, obwohl das nicht garantiert, dass man das alles erfasst, richtig, was die andere Person macht. Nur so hat man eine gemeinsame Sache und aus dem, was hier gesagt ist, geht hervor, das wäre jetzt der zweite Schritt in dem Fall, dass Gesellschaften stabil sind, also dass Gesellschaften die Stabilität eines gesellschaftlichen Zustandes in einem wichtigen Verständnis daran liegt, dass es zu dieser gemeinsamen Sache zwischen den konfliktreichen Sachen Konflikt kommt. Also die Satanisten wären ja ein schönes Beispiel für bezahlt, nicht bezahlt. Nicht? Oder sagen wir die Atheisten, Satanisten kenne ich jetzt zu wenig, nicht? Aber wenn die Atheisten, sagen wir mal, militante Atheisten und militante Christen, die die nun so aufeinander bezogen sind, dass sie jeweils einander leugnen. Und wenn das passiert, dann ist das irgendwie auch eine gemeinsame Sache, nämlich jede der beiden will die gemeinsame Sache für sich selber haben. Nicht? Der eine will sagen, es gibt keinen Gott, der andere sagen, es gibt einen Gott. Toleranz tritt auf, das ist Religionskrieg, nicht? Das ist die, wo es gibt diesen oder den anderen Gott. Toleranz tritt, um zurückzugehen an das, was ich anfang gesagt habe, tritt eben auf, wenn eine zweite Form von Negation mit akzeptiert wird, nämlich die durch den fehlbaren Verstehensversuch eingeführt wird. Um das mal. Gut, das waren jetzt Bemerkungen zur Wendy Brown. Ich bin noch nicht gekommen zu Galeotti. Sie haben das ja im Netz gehabt schon seit dem letzten Mal. Ich kann das ein bisschen kurz jetzt machen. Ich habe ja viel schon vorweg genommen. Die Art und Weise, wie sie in das Problem einsteigt, ist so, dass sie sagt, nach unserem Normalverständnis dürfte es eigentlich gar kein Toleranzproblem mit dem Schleier in den Schulen geben, weil wir doch offenbar zugeben müssen, dass das nicht staatsbedrohend ist, was diese Schülerinnen machen. Und weil wir uns doch in der Regel relativ zufrieden darüber äußern und stolz darauf sind, dass wir in einer toleranten Gesellschaft leben, in der der persönliche Ausdruck der einzelnen Person freisteht. Und sie macht im Rahmen ihrer Analysen auch einen sehr interessanten Satz, eine sehr interessante Bemerkung, in der sie sagt, also eigentlich könnte man das Tragen des Schleiers, zumindest in den Fällen, in denen das aufgetaucht ist, als eine Gewissensfrage nehmen, sowas wie Wehrdienstverweigerung. Nicht? Sie sagt nicht Wehrdienstverweigerung, aber dass unser Staat vorsieht, dass obwohl in der Staatsideologie drin ist, dass es eine Landesverteidigung geben muss, es erlaubt ist, eine Wehrdienstverweigerung durchzuführen, weil es mit dem eigenen Gewissen nicht verträglich ist, ist ein schönes Beispiel dafür, wo in unseren Rechtsordnungen eine Devianz eingebaut ist, die, wenn man es genau betrachtet und wenn man es forciert, ja schon das Potenzial in sich hat, das Staatsziel zu unterwandern. Nicht? Weil es ist naheliegend, nicht, an der Stelle zu sagen, na, wenn das alle machen würden, wo kämen wir dahin?
Derrida schreibt in seinem Buch Gesetzeskraft auch über den Generalstreik, dass das Gesetz praktisch immer schon seine Negation in sich hat. Also wollte ich jetzt nur kurz bemerken.
Mhm. Genau. Das ist sicherlich politisch auch genau beim Generalstreik ein wichtiger Punkt. Also wir sind ja in Österreich jetzt weit weg entfernt davon, dass wir noch in den nächsten 20 Jahren einen Generalstreik haben könnten. Aber das ist nicht die Frage der Gesellschaftsordnung, sondern der Gewerkschaftsbosse. Der Punkt Generalstreik ist ein ähnlicher. Der rührt an den Wurzeln der Gesellschaft und wir haben eine Gesellschaft, die so verfasst ist, dass im Ausnahmefall ein solches Rühren an den Wurzeln der Gesellschaft nicht ausgeschlossen ist. Ne? Das ist ein hochbrisanter Zustand, das muss man sich sozusagen vor Augen halten. In einer gewissen Weise ist es ein gigantischer Luxus, nicht? Also ein Luxus, der entstanden ist im Laufe der Geschichte für bestimmte Staaten, dass solche Äußerungen, dass Äußerungen der radikalen Infragestellung der bestehenden Ordnung nicht von vornherein verboten, unterdrückt werden. Nicht von vornherein, sage ich sozusagen absichtlich. Ich bin da jetzt weit davon entfernt, das zu glorifizieren. Es gibt gute Gründe dafür zu sagen, das ist ein sehr raffiniertes Vorgehen. Und zwar genau aus dem Grund, den Sie vorher angeführt haben, solche Sachen auszusprechen, die Möglichkeit vorzusehen, dass solche Protestmaßnahmen gesetzt werden, dass auch einmal ein Generalstreik stattfindet, das kann auf eine ein bisschen unwegige Art und Weise ausgesprochen stabilisierend sein. Und da sind wir jetzt wieder bei der Frage der repressiven Toleranz, also die Ukraine oder Georgien, wenn Sie es nehmen, oder eine Militärdiktatur, die so funktioniert, dass gesellschaftliche Widerstandsmechanismen völlig verdrängt werden, produzieren erfahrungsgemäß sehr oft den Druck, der dazu führt, dass diese Gesellschaft genau gekippt wird. Nicht? Und wir sind jetzt an der Stelle bei der schwierigen Überlegung, und die gilt auch für den Schleier, wie ich schon vorher gesagt habe, nicht? Bei der schwierigen Überlegung, wie schätzen wir das ein? Schätzen wir es so ein, dass wir sagen, die Toleranz des, die Toleranz dem gegenüber, was bestimmte Basisprinzipien in Frage stellt, ist in Wirklichkeit ein ausgesprochen hilfreicher Zug zur Verteidigung der Basisprinzipien, weil er dazu führen wird, dass die Leute in den Konsens hineingenommen werden, dass die Leute die Möglichkeit haben, in diesen Konsens hineingenommen zu werden, und damit würde sich einiges von der Stabilisierung in Demokratien erklären, warum das möglich ist, warum Demokratien an der Stelle stabil sein können, weil sie flexibel sind, weil Konsens sich auf eine multiple Art und Weise herstellen kann. Es ist aber zweitens nicht zu übersehen, dass damit eben auch Widerstandspotenzial vernichtet wird. Und nicht umsonst gibt es gerade also Extremisten und Extremistinnen, die immer wieder dorthin arbeiten, dass bestimmte, sozusagen, dass bestimmte Verständnismechanismen, dass bestimmte Toleranzhaltungen misslingen. Weil das Misslingen von Toleranzhaltungen den Druck steigert, der für revolutionäre Gesellschaftsumschwünge wünschenswert ist. Nicht? Also die sehr oft Sehr oft in solchen konkreten politischen Zusammenhängen hat man also in den arabischen Staaten ist es ja völlig mit der Hand zu greifen, nicht? Hat man die Herrschaftsschicht, die versucht, einen Modus vivendi mit dem Westen zu finden, und die aufständischen und oppositionellen Kräfte, die versuchen, die Toleranz gegenüber, also aus der arabischen Sicht jetzt her, die Toleranz gegenüber den westlichen Werten genau zu brandmarken als das Schlimmste, was man haben kann, weil der Verlust der Identität und der und quasi die Einbeziehung in den westlichen Zusammenhang genau durch die wechselseitige Toleranz befördert wird. Also das will ich als Problem hier nur schnell anschneiden. Ich glaube, für heute reicht's damit. Danke.